Kapitel 8 heute Morgen. Sprüche Kapitel 8. Sprüche Kapitel 8. Sprüche Kapitel 8. Ich lese drei Verse heute Morgen vor. Vorher aber soll ich sagen, nicht nur die Bürger Deutschlands, sondern viele Menschen in anderen Ländern schauen auf die Bundeswahl heute. Sie wissen, was für Einfluss Deutschland in Europa hat und dadurch in die Welt hat. Auch wie manche hier in Deutschland Sorgen darüber haben, da es manche Leute geben wird, die in den Bundestag hineinkommen werden, die vorher nicht da waren. Haben Sie auch Ihre Bedenken? Auch wenn wir Sorgen haben, weil die Gesellschaft und die Regierung mit manchen christlichen Werten abgefunden haben, dürfen wir immerhin dankbar sein für die Freiheit, die wir hier erleben. In vielen Ländern ist das nicht so. Wie sollen bibelgläubige Christen über so eine Regierung wie unsere Regierung denken? Eigentlich ist die richtige Haltung, wie Christen ihre Denkweise anleiten sollen über eine Regierung. Dieses ist deutlich zu finden, wie wir darüber denken sollen. Seit Monaten haben wir uns hier in der Gemeinde mit dem Buch Die Sprüche beschäftigt. Und in diesem Buch sogar ist ein Wort über Politik geschrieben, in Kapitel 8. Wir haben es übersprungen, als wir Kapitel 8 mal betrachtet haben. Und heute ist die richtige Zeit dafür. Kapitel 8 und Vers 14. Die Weisheit spricht, bevor ich das vorlese, die Wahrheit spricht, sie steht draußen und sie spricht, sie lädt Menschen ein, zuzuhören, damit es denen gut geht. Kehre zu mir, sagte sie. Und jetzt in Vers 14 sagt sie, mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten treffen gerechte Entscheidungen. Das hebräische Wort dafür, für gerechte Entscheidungen oder Anordnung, das ist eigentlich schwierig sogar für einen Deutschen zu sagen. Chakak ist das Wort. Und das Wort bedeutet in erster Linie eingravieren und dann in übertragenen Sinne anordnen. Zum Beispiel hat mehrere Bedeutungen, aber zum Beispiel anordnen, man kann ein Bild davon bekommen aus der Zeit von Salomo und besonders vor Salomo, wenn ein König etwas anordnen wollte, hat er befohlen, dass es Tontafeln geben wurde und das wurde dann in diesen Tontafeln eingraviert oder eingeschrieben und dann war das hart danach. Und so war das da, das neue Gesetz. So etwas ist hier gemeint, es ist durch Weisheit geschehen. Durch mich, Vers 16, herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter. Das, was Weisheit, Gottes Weisheit hier anbietet, ist in vier Worten zusammengefasst: Rat, Gelingen, Stärke, Einsicht. Das sind Dinge, die Politiker brauchen. Gottes Weisheit bietet sie an, eigentlich jedem König, jedem Fürst, jedem Gouverneur, jedem Herrscher, jedem Politiker. Menschen, die in einer Regierung tätig sind, brauchen Weisheit als neues Beispiel, bevor das Hurrikan Irma bei Florida eintraf. Mussten Millionen von Menschen evakuiert werden. Dafür wurden Polizei, Küstenwache, US-Armee, Reservisten, Krankenpfleger, Sozialarbeiter eingesetzt. Von dem Gouverneur bis runter in der Regierung wurden so viele Menschen involviert. Dafür war Rat, Gelingen, Stärke und Einsicht notwendig. Wir sprechen von nur einer Erfahrung. Wollen wir das aber richtig verstehen, wie wir darüber denken sollen und eine Regierung, wie sollen wir das verstehen? Wenn wir das richtig verstehen möchten und wie ein Christ zu seiner Regierung steht, dann musst du mit Gott anfangen. Und ich möchte euch einladen, Psalm 103 mal aufzuschlagen und das mal zu lesen, ein Vers aus Psalm 103. Psalm 103 und Vers 19. Psalm 103 und Vers 19. Der Herr hat in den Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Man kann das auch übersetzen, sein Königreich regiert über alles. In gewissem Sinne kann man sagen, wir sind jetzt in seinem Reich. Denn Gott ist absoluter Herrscher. Man kann bis zum weitesten Grenze im Universum hinfahren, wenn man das tun könnte. Gott ist da und herrscht. Man kann bis im tiefsten im Meer herunterfahren. Gott ist da und herrscht. Und bei der Bundestagswahl in Deutschland heute ist Gott da und herrscht. Ja, dann kommt die Frage vor, wenn Gott herrscht, warum gibt es so viel Bosheit in dieser Welt? Erklär mir das mal, Jeff, wenn Gott herrsche und herrsche überall ist. Die Antwort dazu zu finden, kann man in 1. Mose Kapitel 1 sehen. Und da möchte ich noch etwas mal vorlesen. Wir werden einige Bibelverse mal anschauen heute, um diese Frage zu beantworten, um dieses zu verstehen. Wie soll ich als Christ zu meiner Regierung stehen oder zu anderen Regierungen stehen? Und in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, eine Stelle, die uns sehr familiär ist, lese ich mal vor. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott hat gemeint, der Mensch soll für Gott herrschen. Er hat ihm viel Raum gegeben und er hat gesagt, du sollst für mich herrschen, die Menschen. Du und ich eigentlich. Manche Leute reagieren dagegen. Heutzutage, in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren, reagieren sie, oder 40 Jahren, reagieren sie kritisch. Aber Gott wusste, was er vorhatte und was geschehen soll in dieser Welt. Ich habe ein Buch von einem Philosophen, einem deutschen Philosophen in meiner Bibliothek, wurde geschrieben so 1970. Und der Philosoph ist so gut bekannt, dass ich seinen Namen jetzt vergesse. Aber er hat dieses, und er war kein bibeltreuer Mensch, aber interessanterweise hat er dieses geschrieben. Er sagte, der Mensch ist anders als alle anderen Lebenswesen. Sie haben Klauen, sie haben Pföten, sie haben andere Teile von dem Leib, Flossen, für ein bestimmtes Gebiet, damit sie funktionieren können, die Tiere, das Tierwelt. Der Mensch hat keine von diesen. Er muss sein Gehirn benutzen, er muss ausdenken, weil er sonst nicht überleben kann. Er muss ausdenken, wie er seine Umwelt umgestalten kann, damit er überlebt. Es ist interessant, dass es bis 1970 gedauert hat, bis die Philosophen darauf gekommen sind, auf das, was eigentlich die Bibel sagte. Vielleicht findet man das auch in den alten Philosophen vor 2000 Jahren, vielleicht auch. Er muss seine Umwelt umgestalten, damit er überlebt. So ist der Mensch. Und das ist das, was Gott gemeint hat, über die Natur herrschen. Für mich herrschen. Liebevoll herrschen. In Gerechtigkeit herrschen. In der Gottesfurcht herrschen. Das ist das, was Gott für die Menschen gemeint hat von Anfang an. Und wir wissen, wir kennen die Geschichte, die ersten zwei Menschen, die das gehört haben und in einer vollkommenen Umwelt gelebt haben, sind entschieden, dem Herrn nicht zuzuhören und gehorchen, sondern den Teufel zuzuhören. Und sie haben gesündigt. So haben sie sich unter den Teufel gestellt. Das ist ein miserabler Zustand. Aber Gott wollte die Menschen immer helfen. Und er hat die Verheißung gegeben, es wird ein Retter für die Menschen geben. Wir kennen diesen Retter als Jesus. Damals wussten sie das nicht, wie er heißt. Aber er hat die Verheißung gegeben, einen Retter wird es geben, der den Teufel besiegen wird. Er wollte das für die Menschen, auch wenn sie sündhaft sind. Er wollte Menschen immer wieder helfen. Er wollte, dass die Menschen auch aus Sünde die Welt erfüllen. Wollte Gott. Will Gott immer noch. Er hat Menschen gern. Wir denken, dass Hurrikans und Erdbeben, die in den letzten Wochen in Nordamerika passiert sind, schrecklich sind. Und sie sind's. Die Bibel aber berichtet etwas noch viel schlimmer als das, was in Nordamerika in den letzten Tagen erfahren wurde. Und das war die weltweite Sintflut. das alle Menschen außer Ark zerstört hat. Und nach der Sintflut finden wir etwas wieder. Gott hat die Menschen immer noch gern. Er wollte, dass sie wieder die Erde auffüllen. Er hat versprochen, keine Sintflut mehr wird es geben. Und dann hat er etwas Besonderes zu Noah und zu seiner Familie gesagt, zu diesen Überlebenden, zu diesen gottesfürchtigen Menschen hat er etwas Besonderes gesagt. Das finden wir in 1. Mose Kapitel 9. 1. Mose Kapitel 9. Und die Frage kommt, was sollen wir mit einem Menschen tun, der gewalttätig ist? Was sollen wir tun, im extremsten Fall, mit Menschen, die anderen Menschen töten? Und hier ist es. Gott hat es gesagt. Nach der Sintflut und nachdem er Noah und seine Familie noch einmal gesegnet hat. Vers 4, 1. Mose 9. Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern, von jedem Tiere würde ich es einfordern, und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Und du kannst das in der Bibel finden. Im ganzen Alten Testament kannst du finden. Es gibt eine Alternative zu der Strafe für alles, was es gibt, außer wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet. Und dann muss es Todesstrafe geben. So sprach Gott. Und so gab es dann menschliche Regierung. Es gibt viel mehr dazu, aber das ist es halt. Bosheit muss begrenzt werden. Und dafür wird es eine Regierung geben. Menschen, die leiden, müssen geholfen werden. Wir finden das von Gott. Und dann bringt er das weiter vor. Menschen, die leiden, müssen geholfen werden. Und deswegen gibt es eine Regierung. Der römische Staatsmann Cicero sagte, dass es keine Tätigkeit unter Menschen gibt, durch die Menschen zu den Göttern so ähnlich sind, als wenn sie einen neuen Staat gründen. Wir kennen die Geschichte von dem Turm Babel nach der Sintflut. Ein paar Generationen, nicht lange. Wir kennen die Geschichte von diesem Turm, dass die Menschen zusammen bleiben wollten. Einen Turm, eine Stadt vor allem und einen Namen für sich machen. Das war wohl menschliche Regierung. Aber das war völlig rebellios gegen dem, was Gott gesagt hat. Wir wollen uns groß machen. Gott zerstreute die Menschen durch Sprachenverwirrung, was wir bis heute erleben. Warum musste er das tun? Damit Bosheit begrenzt wird. Damit Menschen auf andere Dinge sich konzentrieren können, als große Macht zu haben. Das ist, was Gott vorhatte. Und deswegen wollte er Menschen helfen, eine Regierung zu haben, die kein Tyrannei ist. Ob eine Regierung gut oder schlecht ist, hängt davon ab, ob die Leiter einer Nation Gottes Wort zuhören. Es ist wirklich interessant, wenn wir mal darüber nachdenken. Das Prinzip ist geblieben. Menschliche Regierung, auch wenn Menschen das verkehrt gemacht haben. Das Prinzip ist für die Menschen geblieben. Gott wollte und möchte Menschen immer wieder helfen. Jesus sagte, dass Gott Regen auf den Gerechten und auch auf den Ungerechten bringt. Er hat Menschen aufs Herzen, er will sie helfen. In den Evangelien lesen wir von einer Speisung von 5000. Er hat gesehen, dass die Menschen erschöpft waren und dass sie Hunger hatten, und er hat sie gespeist, 5000, und das waren nur die Männer. Vielleicht war es 10.000 Menschen gespeist. Er will Menschen helfen. Die Tatsache ist, die Mehrheit von diesen Menschen haben auch nicht richtig an Jesus geglaubt. Er hat sie trotzdem geholfen. Gott möchte Menschen helfen. Und nicht vergessen, was er zu den Aposteln gesagt hat vorher, bevor er sie alle gespeist hat. Er hat zu den Aposteln gesagt, gib sie zu essen. Selbstverständlich könnten sie das nicht. Aber Jesus wollte, dass sie das Prinzip lernen. Menschen, die leiden, brauchen Hilfe, tue, was du kannst. Und er ist derjenige, der die Kraft dafür schenkt. Also, das bleibt. Dieses Prinzip, menschliche Regierung. Ob eine Regierung gut oder schlecht ist, das hängt davon ab, ob die Leiter einer Nation Gottes Wort zuhören oder die Ohren stopseln. Ein Beispiel davon ist David. Und hier ist noch ein Bibelvers. Danke für eure Geduld mit mir. Hier ist der vierte Bibelvers für heute. Psalm 78, Psalm 78, und ich lese ab Vers 70. Psalm 78, ich lese ab Vers 70. Er erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn weg von den Hürden der Schafe, von den Muttertieren weg holte er ihn, dass er Jakob sein Volk weidete und Israel sein Erbteil. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Gibt es gerechte Regierungen? Die Antwort ist ja. Gibt es Menschen, die wirklich gut sind, die leiten? Die Antwort ist ja. Und David ist ein Paradebeispiel dafür. Es gibt auch Beispiele von Menschen, die als Könige Gottes Wort und Gottes Weisheit abgelehnt haben. Zum Beispiel der König Joram von Juda, die man in der Chronik findet, dessen erste königliche Tat war, alle seine Brüder zu ermorden. Danach setzte er Götzendienst im Lande durch. Anderes hat er getan. Er starb an einer sehr schmerzhaften Krankheit, sagt die Bibel, ohne bedauert zu werden. Ohne bedauert zu werden. Gottes Wort, das ist, was passiert, wenn Menschen ganz übel sind. Das ist ihr Ende. Auch wenn Bücher sie preisen. Das Problem mit boshaften Herrscher. Das Problem mit Regierungen, die Gott nicht zuhören, noch Gott zuhören wollen, in der modernen Zeit, es bleibt noch. 1950 hat der Theologe und lutherische Pfarrer Helmut Thielecki darüber etwas geschrieben. Und er schrieb über das Wachstum von Atheismus und von atheistischen Regierungen. Und er sagt Folgendes darüber: Darum setzt innerhalb jeder Gemeinschaft, in diese Typus regiert, eine zentrifugale Tendenz ein und das Schicksal der gottlos gewordenen Menschen um den babylonischen Turm muss sich notwendig wiederholen. Ohne Gott ist alles erlaubt. Darum sind alle einander unheimlich. Daher rührt es, dass alle atheistischen Staatssysteme notwendig zu Polizeistaaten werden. Die Menschen sind nur durch verstärkte Kontrolle und durch Terror in Schach zu halten. Aber auch die Polizei selbst ist im Letzten unzuverlässig, wenn sie aus derart losgebundenen Individuen besteht. Darum muss ein zweites Polizeisystem erstellt werden, das das erste beaufsichtigt. Diese expansiven Gewaltmenschen können nicht mehr durch die Gebote Gottes, sondern nur durcheinander begrenzt werden. Was eigentlich passiert, wenn Menschen auf Gott nicht zuhören, Menschen, die an die Macht sind? Und heute ist das Prinzip von Gott angeordneten menschlichen Regierung immer noch in Kraft? Denn es gibt Menschen, auch einige Christen, die meinen, alle Staatsregierungen sind vom Teufel oder sündhaften Menschen und deshalb sollen wir mit denen nichts zu tun haben. So meinte der brillante Denker Leo Tolstoi. Er schrieb in seinem Buch, Das Königreich Gottes ist in euch: Wenn ein Mann die Bergpredigt glaubt, dann muss man die existierenden Regierungen alle ablehnen. Er sagte noch weiter: Wenn man die Bergpredigt glaubt, da kann man überhaupt nicht an einen Jesus glauben, der wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit. Ein Teil von der Bibel hat er geglaubt, aber die ganze nicht. Und eigentlich gibt es immer wieder Christen, ich sage nicht der Mann, aber ich sage, es gibt immer wieder Christen, Geschwister, die ähnlich denken. Ich möchte nicht so kritisch sein, aber du kannst das in der Bibel nicht finden. Wir müssen die ganze Bibel akzeptieren als unsere Grundlage. Allerdings, wir haben heute Morgen Römer 13 gehört. Und ich möchte aus diese Bibelstelle noch einmal vorlesen in Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13. Bevor ich das tue, möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Ich denke, ich habe es erwähnt in der Vergangenheit. Es gibt einen Mann namens Vishal Mangalwadi. Und Sahaya, wenn ich das falsch gesagt habe, da kannst du mir nachher korrigieren. Mann aus Indien, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, der nach der Schweiz gekommen ist in den 70er Jahren und hat Zeit mit Francis Schaeffer verbracht. Er ist zurückgekehrt, um eine mildtätige Organisation aufzubauen. in Indien, in seiner Heimat. Er hat es getan. Und es gab in der Zeit einen Sturm. Und der Sturm hat so viel Getreide zerstört, dass die armen Menschen, die armen Bauern, hilflos waren. Und so ist er entschieden, denen zu helfen. Und es wurde dann Hilfe von außerhalb Indiens versprochen, Geld, um diese armen Leute zu helfen. Wollte er tun als Christ. Und die Presse hat davon gehört und sie haben es verbreitet. Und dann waren die reichen Leute in der Gegend entsetzt, weil das von draußen kam und sie haben bis zu diesem Punkt nichts getan. So hat die Regierung zu ihm gesagt, es soll nichts publiziert werden. Er sagt, okay, ich gehorche meiner Stadt, ich tue das nicht. Aber die Hilfe leisten wollte er immer noch und hat es organisiert und es war bereit anzufangen. Wieder sind Beamte auf ihn zugekommen und haben gesagt, das tun sie nicht. Und er und seine Gruppe haben gemeint, okay, wir gehorchen den Staat, wir tun nichts. Aber wir werden beten, dass es eine Lösung dafür geben wird, damit wir sie endlich helfen können. So haben sie ein Gebetszeit oder Gebetstreff berufen, das ist weit und breit gegangen. Und dann wurde er verhaftet. Und er war eine Zeit lang in Haft. Die Christen haben trotzdem sich getroffen und das kam an die Presse und er wurde entlassen. Er sagte dann, dass es ihm etliche Fragen aufgefallen sind. Wie kann das moderne Indien in den Genuss einer Pressefreiheit, einer unabhängigen Justiz und zu Gefängnissen kommen, die auf gesetzlicher Grundlage geführt werden? Was beinhaltet eine gerechte und freie Gesellschaft? Und wie können wir diese errichten? Warum ist mein Volk so arm? Und wie kam es, dass andere Nationen so viel wohlhabender geworden sind? Wie haben sie ihre nationalen Institutionen von skrupellosen, korrupten und marktgierigen Menschen befreit? Wie ist das geschehen? Und er hat dann studiert und er ist zum Schluss vorgekommen, es hat alles damit zu tun, ob der Mensch die Botschaft von der Bibel akzeptiert und das einsetzen will. Darum geht es. Sahaja und ich, wir haben darüber gesprochen vor ein paar Tagen. Regierungen sind von Gott eingesetzt. Römer Kapitel 13. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersetzt der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du aber von der staatlichen Macht nicht fürchten, so tu das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, die Böses tun. Habt ihr das bemerkt? Die Regierung ist da, um Menschen zu helfen. Deswegen ist sie da. Sie ist da, um Bosheit zu begrenzen und zu bestrafen. Deswegen ist sie da. Und du und ich, wir sollen Gott dafür danken. Wir sollen nicht immer meckern. Ich möchte einige Grundrechte, die im Grundgesetz geschrieben sind, vorlesen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Von woher haben die Menschen damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland sich wieder aufgebaut hat, von woher haben sie diese Ideen bekommen? Ich sage es euch, hier aus diesem Buch, dort ist zu finden. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Das kommt aus Gottes Wort. Ehe und Familien stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Das kommt aus Gottes Wort. Wir könnten wünschen, dass die Regierung näher daran halten würde. Aber Geschwister, der Grund, warum es überhaupt so ein Grundgesetz gibt in diesem Land, ist, weil Menschen an die Bibel geglaubt haben, ob sie wiedergeborene Christen waren oder nicht. Wo es keinen biblischen Einfluss gibt, werden solche Grundrechte nicht praktiziert, auch wenn sie aufs Papier stehen. Ich weiß nicht genau, wann das war, ob das 1956 oder 57 oder 58 war. Da war Billy Graham in Deutschland zum ersten Mal. Und es gab dann Versammlungen, große Versammlungen. Und er hat gepredigt, es gab viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und Konrad Adenauer war fasziniert mit seiner Botschaft und was seine Botschaft bewirkt hat. So hatte er ihn eingeladen, ihn in seinem Büro zu treffen. Ist geschehen. Die zwei Menschen sind zusammengekommen, haben miteinander lange Zeit geredet. Und dann stand Konrad Adenauer auf, ging zum Fenster dort in Bonn und schaute runter auf die Menschen und blieb ruhig für eine Zeit lang und drehte sich um. Und dann sagte er zu Billy Graham, wenn wir uns nicht auf Jesus Christus stützen, ich weiß nicht, was mit diesem Land passieren wird. Die guten Ideen für das Land, die kommen aus der Bibel. Die kommen von dem christlichen Glauben. Was sollen wir tun? Dann, okay, wir haben vieles erklärt, warum es Regierungen gibt und wann eine Regierung gut sein kann und wann sie schlecht sein wird. Was sollen wir dann tun? Erstens gehorchen, das haben wir gelesen. Okay? Das passiert auf vielerlei Weise. Öfters denken wir, naja, heute, also wir sollen gehorchen. Gesetze gehorchen, solange das Gebot in Gottes Wort nicht widersprochen wird. Das ist die Grenze für dich und für mich als Christen. Wenn Gottes Wort widersprochen wird, dann brauchen wir nicht gehorchen. Zweitens, verantwortlich handeln, hat er auch hier geschrieben, findest du auch in 1. Petrus, noch einmal Kapitel 2. Wenn du Verantwortung hast, dann sollst du diese Verantwortung verfolgen. Drittens, beten. Das haben wir auch in der Gebetszeit gehört, wurde vorgelesen in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Ich zitiere. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Die Tatsache ist, wir brauchen Frieden, damit wir richtig für Jesus unser Leben einsetzen können. Und deswegen sollen wir für die, die in Hoheit sind, beten. Und das war damals ein ganz böser Kerl, der an die Macht war in Rom. Paulus schrieb, wir sollen auch für ihn beten. Wann war das letzte Mal? Wir haben es heute getan. Ich habe mich so erfreut, dass wir für die Regierung und auch für die Wahl gebetet haben. Wann war das letzte Mal, dass du persönlich für die Regierung Deutschlands gebetet hast? Wann war das letzte Mal, dass du für den Landtag gebetet hast? Auch ein kurzes Gebet, 30 Sekunden. Wann war das letzte Mal, dass du für den Bürgermeister gebetet hast, Oberbürgermeister? Kurzes Gebet, vielleicht 20 Sekunden. Wann war das letzte Mal? Wie oft tust du das? Paulus sagte, das soll ständig unser Gebet sein. Wir brauchen zu tun. Wenn wir für die Obrigkeiten so oft beten würden, wie wir meckern, vielleicht soll ich nicht weiter reden. Geschwister, wir haben eine Aufgabe. Wir sollen für die, die an der Macht sind, beten. Ich hoffe, dass wir in dieser Gemeinde dieses ein bisschen mehr hören. Das ist unsere Aufgabe, sagte Paulus. Letzter Punkt. Über all das sprechen, über all was in der Welt abläuft und Dinge, die uns sehr, sehr beunruhigen. Das ist vielleicht mild gesagt. Uns richtig, richtig beunruhigen. Dinge, die in der Welt passieren, Dinge, die wir hören. Wir sollen verstehen, Gott herrscht immer noch. Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich die Offenbarung durchgelesen habe. Ich erzähle es nicht. Es ist ganz viel. Okay? Ganz viel. Ganz, ganz viel. Weil ich die Bibel so oft durchgelesen habe. Und das letzte Mal habe ich Dinge bemerkt, die ich vorher nicht bemerkt habe. Und es ist immer so, wenn ich durch die Bibel durchlese. Und ich habe das an meine Familie geschrieben, was ich mitbekommen habe aus dieser Bibelstelle. Und ich habe gesagt, ich bin so dankbar. Manche Leute sagen, sogar Theologen sagen, sogar Bibellehrer sagen, die Offenbarung ist zu schwierig zu interpretieren und deswegen wollen wir es lassen. Das ist nicht, was Gott sagt. Er sagt, es gibt einen großen Segen an den, der das studiert und lernt. Großen Segen, Kapitel 1. 6 Monate, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, sind wir zu einer neuen Gemeinde gegangen, eine Baptistengemeinde. Das erste Mal, dass das erste Mal in meiner Stadt, dass ich bei so einer war. Und 2-3 Wochen später wurden mein Bruder und ich, wir wurden in einer Sonntagsschuleklasse und ich war in der 6. Klasse, wir wurden darin gebracht und das Thema war die Offenbarung. 12 Jahre alt, 11 Jahre alt, 13 Jahre alt. Ach, Sie können es nicht verstehen. Geschwister, wir haben viel davon mitbekommen. Hab zu meiner Familie geschrieben und ich sagte, Gott sei Dank, dass manche Leute das geglaubt haben. Und dann hat mein ältester Bruder mir zurückgeschrieben. Er sagte, ich lehrte die 6. Klasse für Sonntagsschule jahrzehntelang und alle 2 Jahre haben die Jungs mich gebeten, ein paar Wochen in der Offenbarung zu verbringen. Alle 2 Jahre. Mehr würde ich nicht erlauben. Aber sie haben es gebeten. Und er sagte, sie haben es gut verstanden. Wir wollen es gut verstehen. Lesen wir mal Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechte dessen, der auf dem Thron saß, Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendige Wesen und die 24 Ältesten, sie vertreten die Gemeinde Gottes. Die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, und das ist für Gebet in der Bibel. Das sind die Gebete der Heiligen, und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jede Sprache und jedem Volk und jede Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, Geschwister, du und ich. Und sie werden über die Erde herrschen. Johannes lebt in einer Straflage damals. Und Leute sind zu ihm gekommen, höchstwahrscheinlich als Vertreter von 7 Gemeinden. Und eins, das er zu denen gesprochen hat, und es war nicht nur Verfolgung damals, es stand vor noch mehr Verfolgung für die Christen. Und Gott, gerade in dieser Zeit der Verfolgung, zieht den Vorhang zurück, damit wir einen Blick in den Himmel bekommen und sehen, wie es wirklich ist und wie aufmerksam Gott ist und was er vorhat. Und dieses haben sie damals kapiert und dieses sollen wir heute kapieren. Gott herrscht immer noch. Und Jesus Christus wird Sieger sein. Und wenn du an Jesus glaubst, du auch mit. Das ist, wo alles hinzuführt. Jesus ist Sieger. Er ist immer noch an die Macht. Und er wird Sieger sein, egal wer herrscht heutzutage. Und das heißt, wenn wir wählen, gehen oder vielleicht das bereits getan haben oder vielleicht denkt jemand, nee, ich bin immer noch nicht überzeugt, ich soll das tun. Wir alle, Geschwister, wenn wir Jesus kennen, wir werden eines Tages mit Jesus Sieger sein. Ist das nicht wunderbar?